Seid gegrüßt bei Funk Up mit Volume 3 von In Search of the Riff mit Heiko
und dem Erik. Haben wir schon die ersten blutigen Finger wund gespielt vom Riff-Searchen. Wir sind wieder live dabei, wie gesagt, wir haben uns schon vorgestellt, Erik und der Heiko. Und ich habe gleich bemerkt, Erik, wir haben uns ziemlich kurz angekündigt für eine Sendung, wo wir draußen draufstehen auf der Verpackung, war das ein ziemlich kurzes Intro. Hat das einen Grund, was wir da so wortkarg mal waren?
Nein.
Gut. Nein, du hast gesagt, irgendwas hat es mit dem Riff zu tun.
Ja, ich wollte nicht über diesen Song The Kettle rüberquatschen. Dazu muss man erstmal kurz sagen, das war ein Colosseum, ein magisches Wort für alle Jazzrock-Fans.
Für alle Römer.
Ja, also in eine Reihe zu stellen mit anderen Jazzrock-Größen wie Mahavishnu Orchestra oder Soft Machine. Gut, jetzt wissen wieder bloß drei Leute, wovon ich rede, aber es ist egal.
Und ich gehöre nicht dazu.
Jedenfalls, aber dieses, wie gesagt, dieses Eingangsgriff The Kettle von The Kettle, das kennen, glaube ich, die meisten, die mal Fatboy Slim ein bisschen gehört haben.
Echt? Mich hat es total an The Prodigy erinnert, irgendwie. Da
gibt's auch stimmt schon, ja. Also hat auf jeden Fall was. Das hat jedenfalls Fatboy Slim gesampelt für Push the Tempo. Und ich hatte aber auch ein ähnliches Erlebnis. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ich kenne das aus irgendeiner Werbung. Das klingt doch irgendwie total wie so eine, ja, Coca-Cola-Werbung. So könntet ihr anfangen, irgendwie, bla bla bla.
Und am Ende, ja, was war Pepsi?
Ja, so wird es an einem Design. Wahrscheinlich. Gut, aber ja, also wie gesagt, eine Volume 3 von In Search of the Riff. Ach, schön, dass wir endlich mal ein bisschen vorankommen mit unseren Musikformaten und nicht nur immer jede Woche ein neues erfinden.
Schön, wenn man schon toll, wenn man so eine Trilogie auf die Beine gestellt hat, ist ja meistens zu Ende. Dann irgendwann kommen Quadrilogien und Oktagien und wir schauen mal, wie weit das Ganze sich noch zieht. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Songs noch parat, unter anderem den nächstfolgenden von dir, Erik.
Ja, das sind Motor Psycho, eine norwegische Band. Und die sind zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das Album ist von 2009 oder 10. Das klingt total wie 70s. X3, Knuckleheads in Spades.
Fire! As the bright shining star, watch your fire! Enchanted in the rapture of his sentimental sway, but underneath the wheels lie the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not dead. I'm slamming in my heels, forever waiting, a cruel death. You know I'm not dead. I'm just living for myself, forever waiting.
Ui, so bratzig kenne ich die Kürbisse, die Smashing Pumpkins ja gar nicht. Das war ja mal richtig metalig hier.
Ja, das ist vor allem sehr, sehr metalig. Vor allem, wenn ich hier erkläre dazu, dass der Song, die Experten wissen natürlich, aus dem Album Machine, The Machines of God ist, aus dem 2000er Album. Das Interessante ist, weißt du, warum es so toll metalen klingt? Weil die ganze Zeit ein Offbeat gespielt wird. Ich weiß, es war eine Gitarrensendung, aber für alle Schlagzeuger auch da draußen, die okay. uns gerne hören. Und der Song sollte ursprünglich Disco King heißen. Weil, okay. er so ein klassischer 80er Jahre Offbeat hat, was damals so sehr prägend war für Disco-Songs. Und wie gesagt, Billy Corgan, der Frontman da und Songwriter, hat sich gedacht, oh, den will ich unbedingt beibehalten, hat den Text geändert und plötzlich wurde es wieder, so wie man die Pumpkins halt kennt, melancholischer Rock. Und ja, sind damit ganz gut durchgestartet. Und zum Riff, um dabei noch zu bleiben, hat man da einen ganz billigen kleinen Kinderverstärker sich rausgesucht und die Gitarren daran angeschlossen. Deshalb gab es diesen unglaublich unverwechselbaren Sound bei diesem Song. Jetzt frage ich aber nicht, welchen Spielzeugverstärker da benutzt wurde halt, aber es ist wahrscheinlich so wie Jack White, der mit seiner Plastikgitarre aus den ersten Anfangszeiten immer noch auf der Bühne steht und spielt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Ja, da wo dann so bunte Bärchen drauf sind, ne?
Sind da Bärchen drauf? Weiß ich nicht, aber er macht damit alles. Er springt darauf rauf und spielt dann Gitarre und das klingt immer noch gut halt.
Ja, aber, das klingt ja fast so ein bisschen nach Black-Metal-Philosophie, wenn ich hier gerade so höre, durch irgendeinen Scheißverstärker haben sie das gejagt. irgendwie Black-Metal-Alben werden ja manchmal so aufgenommen mit der Intention, okay, das muss so unterproduziert wie möglich sein. Wir müssen das schlechteste Equipment finden, was wir finden können. Und haben dann zum Beispiel Gesang über ein Headset aufgenommen und sowas alles. Naja, gut.
Und dann nennt man das Ganze unverwechselbarer Sound. Ja.
Lo-Fi heißt es auf professionell Deutsch.
Ja, und wo wir jetzt gerade bei den White Stripes sind, Erik, ich musste neulich feststellen, ich hatte bei Facebook gepostet sofort, ich habe geschrieben, erst die White Stripes, jetzt Stefanie Hertel und wie heißt er? Stefan Mroz.
Mroz.
Ja, haben sich getrennt und was höre ich vor kurzem erst? R.E.M. haben sich getrennt. Nach 30 Jahren Ehe, wer scheidet sich denn noch nach der Silberhochzeit? Die Statistik ist gering, aber warum haben die es denn gemacht?
Tja.
Sie hätten auch einfach so abtauchen können.
Es war wahrscheinlich, ich würde sagen, sie haben das zurecht gemacht. Also es war eigentlich bloß der letzte logische Schritt, weil diese Band hatte seit Jahren irgendwie jede Relevanz verloren. Sie hatten vor kurzem erst ein Album rausgebracht in diesem Jahr. Und das war einfach genau derselbe langweilige Kram, den sie seit Jahren machen. Das irgendwie...
Weil der sich doch verkauft.
Dieses Ding davor, Black Acetate, na gut, wir haben Geld genug. Es ist, ja, ihre Miete brauchen sie wohl nicht mehr damit zu bezahlen, dass sie jetzt ständig auf Tour gehen.
Ja, der,
also ich bin ja für gewöhnlich der Ansicht, also dass R.E.M. so ziemlich die langweiligste Band der Welt sind. Und
außer damals in den 80ern.
Ja, keine Ahnung, wie sie in den 80ern geklungen haben, wahrscheinlich nicht sehr anders.
Als Michael Stipe noch volles Haar hatte. Oh doch, ich fand schon, er klang anders.
Michael Stipe hatte mal volles Haar.
Ja, ja, es gibt Videoclips. Einfach mal nachgoogeln.
Ah ja, für unsere das ist sehr lange her. Naja, gut. Also R.E.M. ist tot. Es lebe R.E.M.
Ja, genau.
Oder auch nicht. Ich brauche sie wirklich nicht.
Erik, ich wette mit dir, der Verkauf wird steigen, weil deshalb haben sie gesagt, hey, ich höre jetzt auf. Verstehst du? Das ist doch wie sterbende Künstler. Plötzlich steigt nochmal die Rate und dann kommt man in den Pop-Olymp sozusagen.
Ja, stimmt. Also würde mich wundern, wenn jetzt nicht noch plötzlich irgendwo eine Best-of-Sammlung auf einmal irgendwo ausgekoppelt wird.
Mindestens
würde.
Eine, wenn nicht sogar zwei. So
zufällig.
Ja, hast du auch noch ein Best-of von der nächsten Band schon?
Da gibt es bestimmt einige Best-ofs. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, kein ganzes Best-of, sondern nur einen einzigen Song davon zu spielen. Mhm. Ausnahmsweise. Nämlich Happenings 10 Years Time Ago. Komischer Titel von den Yardbirds. Das war die Keimzelle für Led Zeppelin. Oh, jawohl. Und diese Happenings 10 Years Time Ago war auch die erste Single, bei der Jimmy Page, namentlich von Amts wegen Gitarrist von Led Zeppelin, zum ersten Mal bei den Yardbirds mitgespielt hat. Als offener Single. Und ihr könnt mal jetzt bei dem Song mithören, wie die erste Textzeile lautet. Ich habe dann nämlich immer verstanden, Eating People Along My Way.
Ah, ist das so ein Agathe-Bauer-Song, ja?
Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich da einfach nur verhört. Also ich habe zuerst verstanden, Eating People Along My Way und dann Beating People Along My Way. Also beides nicht so nett, aber ich glaube, es soll nur Meeting heißen. Ich fände es aber lustiger, wenn es Eating wäre.
Ich würde sagen, dann hören wir jetzt einfach mal rein.
Thank you. take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive.
Und da zieht er auch noch verdammt nochmal nach, den ganzen Rausch aus diesem Song. Das war natürlich eben aus dem Album Black Holes and Revelations von Muse, Nights Off, und jetzt Achtung, Kedonia. So.
Das klingt ja total Fantasy-mäßig irgendwie. Was singen die denn da eigentlich? We must fight to survive und bla bla bla.
Ja, kennen wir eigentlich auch so ein bisschen von den Beastie Boys, ne, die du vorhin schon genannt hattest. So eine, you gotta fight for your right to party und so.
Ja, wahrscheinlich ist es ein Cover oder so.
Nein, das ist tatsächlich nicht. Es ist wirklich ein eingeschriebener Song, der eben 2006 veröffentlicht wurde.
Na gut.
Und direkt eingeschlagen ist in den Radio Charts halt. Die engländische Band, also Muse ist ja bekanntermaßen eine englische Band, haben damit auch ganz schön die Billboard Charts gerockt damals. Und der Song wurde vor allem sehr, sehr erfolgreich gespielt, auch als mit einer der Hymnensongs für die Summer Athletics 2008.
Was ist das?
Damals in Beijing, bei den Schwimmmeisterschaften. Genau.
Ach so.
Und hat sogar so viel Erfolg gehabt, als erster Beweis dafür, dass der Song erfolgreich war, ist auf Platz 1, ist der Number One Song in Australien 2007 gewählt worden, in den Triple J Hottest 100 Charts. Erik, natürlich, nur wir wissen, weil das ist wieder nur drei Leute, ich, du und vielleicht noch Reiko. Aber der wirkliche Beweis dafür, dass dieser Song wirklich legendär schon geworden ist.
Aber Triple J, ja? Hottest 100.
Ja, das, also man, das ist halt, aber jetzt halte ich fest, dieser Song ist so gut, der hat es geschafft zu Guitar Hero 3, Legends of Rock.
Na dann. Das ist ja natürlich der absolute, wie sagt man, Ritterschlag, ne? Passenderweise, muss man auch sagen, dazu.
Ja, aber Ritterschlag betrifft es auch ganz gut, weil der Frontman der von Muse, den ich jetzt namentlich hier nirgendwo finden kann, weil ich wieder schlecht recherchiert habe, der ist ein sehr, sehr großer Fan von Ennio Morricone, und deshalb wird aus folgenden Gründen immer auf den Live-Auftritten, bevor dieser Song gespielt wird, das Stück The Man with the Harmonica gespielt. Und aus diesem Song heraus entwickelt sich erst dieser 6-Minüter, der dann durchaus auch zu einem 20- oder 10-Minüter ausschweifen kann.
Meine Fresse.
Und jetzt halte ich fest, daher auch in den Triple J Hottest Charts 100 of All Time 2009 gewählt wurde, und zwar auf Platz 53 als beste Rhapsody.
Rhapsody?
Ja. weil einfach
als Kategorie oder was?
Ja, genau, als Mix, genau, weil es einfach ein Mix aus verschiedenen Sachen war.
Okay, Manowar sind ja auch sehr große, um mal eine ganz andere Band zu nennen, große Ennio Morricone-Fans. Die spielen jedes Mal vor ihren Auftritten irgendwie die Ecstasy of Gold aus zwei glorreiche Halunken.
Ja.
Aber ob sich daraus jetzt ein Song entwickelt, weiß ich nicht.
Das ist wahrscheinlich die Kunst der Großen, würde ich sagen halt. Ne? Spiel doch mal irgendeinen Song und dann versuchst du einen anderen rauszubasteln.
Ja, das nennt man auch manchmal auch klauen, aber...
Ich würde gerne mal von Eric Prydz' Call on Me hören und das Ganze wechselt dann in einen Song von Metallica. Das ist wahrscheinlich die allerhöchste Kunst halt. Okay. Könnte auf Platz 1 der Rhapsody-Charts landen.
Naja, wer weiß. Vielleicht erleben wir das noch, vielleicht auch nicht. Die Zukunft ist spannend, sozusagen. Bleibt sie weiter und natürlich auch die nächsten Minuten hier bleiben spannend. Ja, jetzt kommen wir zu Death from Above, 1979. Ja, genau, richtig. Ach, ich und Zahlen.
Ist das die Band oder ist das der Titel eigentlich?
Nee, das ist die Band. Ja, ich weiß auch nicht, was das so direkt heißen soll, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr harter Garage. Also gerade so an Metal noch vorbei, obwohl es sehr, sehr Headbang-affin ist, muss ich sagen. Also man kann echt richtig sich einen Gehirnschaden dabei holen, finde ich.
Dafür ist der Titel aber sehr subtil gehalten, finde ich.
Pull-out, ja.
Was meinen die damit bloß?
Keine Ahnung. Vielleicht soll man einen Stecker vom Gerät rausziehen, wenn man es hört. Ich weiß es nicht. Interessant fand ich habe gelesen, es sind zwei Typen, wo wir jetzt die White Stripes schon mal hatten, ne? Zwei-Mann-Band, also na gut, ein Mann, eine Frau, hier sind es wieder zwei Mann. Die sollen sich angeblich in einem Gefängnis kennengelernt haben. Und
der Titel heißt immer noch Pull-Out?
Nee, aber ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist und ich weiß auch nicht, wofür sie eingesessen haben, aber die Musik soll lieber für sich sprechen.
I can't see.
Erik, wir müssen das irgendwie nochmal klären. Also dieses Death from Above 1979 mit ihrem Pull-It-Out-Song, die wurden inhaftiert in einer Gefängnisszene und haben sich da kennengelernt. Weswegen?
Heiratsschwindel. Kommen wir zu Alice Cooper.
Großartig, der Mann feiert. Jetzt Jubiläum.
Der hat ein Jubiläum, ja.
Ja, der feiert jetzt, glaube ich, schon 30 Jahre Bühnenerfahrung oder Auftritte und Vertrag mit seiner Plattenfirma, die er nie gewechselt hat.
Ach, echt?
Ja. Das steht wieder nicht in deinen Unterlagen,
nicht wahr? Das ist mir neu.
Ja.
Aber Moment mal, der hatte sein erstes Album doch, Moment, 69. Das kann ja nicht ganz sein.
Ach, verdammt, jetzt hast du mich wieder erwischt.
Also ich habe hier nämlich gerade mal nachgeblättert. Ich bin ja mein Vater ist ein Abonnement der Qualitätszeitschrift Eclipsed, ein Rockmagazin.
So wie andere Rockmagazine auch, wie Pull It Out und...
Genau, das haben wir auch abonniert, aber aus dem lese ich jetzt nicht vor. Die Eclipsed hat immer so eine nette, schöne Rubrik, die heißt Einkaufszettel. So ganz subtil, ja, also nicht, dass sie da irgendwie Werbung für machen wollten, irgendwas zu kaufen. Und wo immer das Gesamtwerk eines Künstlers, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ausgebreitet und bewertet und sozusagen in Kaufräusche, Pflichtkäufe, Qualitätskäufe, ihr seht da so ein leichter Abfall.
Das unterteilen die echt nochmal, ist doch Schwachsinn.
Ja, dann gibt es noch Verlegenheitskauf und Fehlkauf. Das ist dann das Schlechteste.
Oh, da wäre ich gespannt, was sie bei Nirvana machen, bei den drei Alben, wenn sie es dann unterteilen wollen.
Ja, die werden sie wahrscheinlich nie in diese Rubrik reinmachen, dann würde sie nämlich nur eine Seite lang sein. Diese hier ist gleich drei Seiten lang.
Aber bei Alice Cooper verständlich, oder? Ich meine, der Mann hat ja wirklich eine ganze Menge.
Ja, und das Tolle ist, er hat sogar in diesem Jahr, ist noch gar nicht so lange her, schon wieder ein neues Album rausgebracht. Das ist erstaunlich. Der Mann ist immer noch nicht tot, sieht zwar so aus, aber er macht weiter Musik.
Ja, und vor allem mit seinem ganz, ganz eigenen Style, da komme ich jetzt wieder mal ins Spiel. Weißt du eigentlich, warum Alice Cooper manchmal diese schwarzen, umrändeten Augen hat, mit so Striche von oben nach unten jeweils durchgezogen?
Naja, er hatte ziemliche Alkoholprobleme und hat nicht viel geschlafen damals.
Ja, aber das ist eine Bemalung. Der Mann ist ein Riesenfan von James O'Barrs The Crow Comic und dadurch wurde er auch öfter inspiriert in seinen Songs und hat das gleich genommen und hat gesagt so, ja, diese düstere Atmosphäre, die will ich unbedingt machen, das will ich haben.
Von wann ist denn dieser The Crow Comic?
Es gibt mehrere Comics von James O'Barr, der ist auch schon über
ja gut, aber ich meine, Alice
30,
Cooper
40,
macht das
30, 40 Jahre alt auf jeden Fall.
Macht das seit Anfang der 70er, ne?
Mhm, genau.
Naja, streiten wir uns nicht weiter drum. Ich fand jedenfalls eine Sache interessant. Ich habe gerade meine eigene Theorie erläutert, warum Alice Cooper immer so schwarze Augenringe hat.
Man sieht, wie alt er ist.
Das ist kein Witz. Ich habe, also wie gesagt, ich habe hier diesen Backkatalog, der hier kommentiert ist. Und das Schöne ist, die Eclipsed hat ausnahmsweise mal Alice Cooper selbst interviewt und ihn jedes seiner Alben selber kommentieren lassen. So, und jetzt bei den 80ern geht es irgendwie los. Also hier Flash the Fashion von 1980, da sagt er, also Alice Cooper, Anfang der 80er kam es bei mir zu einem heftigen Rückfall. Alkoholbedingt habe ich einen absoluten Blackout, was die Produktion des Albums betrifft. Dann, immerhin, er hat dann jedes Jahr weiterhin ein Album gemacht. 1981, Special Forces, Kommentar Cooper. Gut, dass es das Album gibt, da weiß ich wenigstens, was ich 1981 so getrieben habe. An diese Zeit erinnere ich mich dank Budweiser und Whisky nicht. 1982, er macht immer noch ein Album, Zipper Catches Skin, Kommentar. Wie ich betrunken und stoned solch hintersinnige Texte schreiben konnte, bleibt mir selbst ein Rätsel. Musikalisch kann ich diese Phase bis heute nicht mehr nachvollziehen. 1983.
Aber soll das unter Qualitätskauf steht?
Ja, erstaunlicherweise ist das Album jetzt das drittbeste laut der Eclipsed. Cooper sagt dazu, eine großartige Platte mit hintersinnigen Texten, nur leider kann ich mich wegen meiner Alkoholprobleme damals nicht an die Entstehung erinnern.
Lass mich ran, das würde sich jetzt so endlos durchs Heft durchziehen wahrscheinlich, oder?
Das waren schon die schlimmsten. Danach hat er, glaube ich, erstmal 2-3 Jahre kein Album mehr gemacht. Und dann ging es dann langsam aufwärts wieder.
Und wie konnte er denn so verzweifelt sein und für ein großes Elektrokaufhaus in Deutschland Werbung machen, zusammen mit Bill Kaulitz?
Ach ja, das habe ich ja völlig vergessen.
Wahrscheinlich wird das 10 Jahre später in Eclipsed stehen, so, ah, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ich war jetzt so alkoholisiert.
Ja, ich kann mir auch keinen anderen Grund wirklich denken. Oder Alzheimer, oder Senilität, ich weiß es nicht. Gut, kommen wir zu etwas anderen, aber auch schön düsteren, nämlich wer aufmerksam Funk abhört, und das tut ihr ja sicherlich alle, hat bestimmt schon mal festgestellt, dass ich so ein bisschen Black-Metal-Fan bin.
Nein.
Heiko hat es nicht gemerkt, alle anderen hoffentlich doch. Und ich habe mal ein bisschen geforscht, so, weil es gibt ja, Black-Metal ist ja ein Subgenre von Metal und von diesem Subgenre gibt es wiederum mehrere Sub-Genres sozusagen.
Ist das jetzt diese Unterteilung in Metal, Death Metal, Black Metal, Metal Metal,
Metal Metal,
Aluminium Metal und Magnetic Metal Rock Punk Band, Scarface Rock?
Also Metal Metal finde ich ziemlich geil, das sollte man echt mal irgendwie machen, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen.
Das ist wie ein Afroafrikaner.
Also irgendwie, ja, keine Ahnung, also sollte mal jemand erfinden und ich wäre gespannt, wie es klingt. Jedenfalls habe ich mal bei Radio Music, kennst du das?
Nein.
Radio Music ist eine ziemlich coole Internetplattform, so ein bisschen wie Last.fm, nur dass man, dass es nicht darauf ankommt, wie oft du irgendeinen Song hörst, sondern du kannst jedes Album und jeden Song, den es von irgendjemandem gibt auf der Welt, kannst du da bewerten. Und dann kannst du Riesenlisten erstellen. Ja. Und durch diese ganzen Listen hindurch sozusagen, da haben jetzt schon Tausende von Nutzern irgendwie ihre Wertung abgegeben und da ergibt sich dann sozusagen ein Gesamtbild.
Ja, ein objektiveres, als wahrscheinlich die Billboard-Charts repräsentieren könnten.
Wahrscheinlich. Also jedenfalls kann man dann nach Genres einstellen und ich habe dann zum Beispiel mal nach Atmospheric Black Metal oder Depressive Black Metal, es gibt alles wirklich, Wahnsinn, mal gesucht und bin dann unter anderem auf dieses Album gestoßen, Cold World, mit dem wunderschönen Titel Melancholie und dann hinter Melancholie eine hochgestellte 2. Also Melancholie hoch 2 beziehungsweise Melancholie im Quadrat, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich mir das mal gekauft. Und
das war mein Thema von IKEA, Wohnen im Quadrat, aber egal, gut.
Interessant. Ja. Na, besser als im Kreis, ne? Jedenfalls, Cold World ist ein Typ aus Thüringen und
das
macht aber nichts. Bei Black Metal kann man ja Gott sei Dank den Gesang nicht verstehen. Deshalb jetzt viel Spaß mit Tortured by Solitude. Naja, Spaß ist vielleicht das falsche Wort.
Thank you.
Die blutroten Schuhe, Blood Red Shoes von, ja, Quatsch, das war ja die Band schon, was heißt hiervon?
Richtig, die legitimen Nachfolger von den White Stripes, wie ich finde, mit vertauschten Rollen, ne? Das ist eben mal der Typ am Schlagzeug, wenn die Frau da vorne ordentlich an der Gitarre schremmelt. Und damit du weißt, wie sehr die Frau schremmelt und da die Sendung ja Search of the Riff heißt, kommt jetzt eine Auflistung aller Instrumente, die die Frau während eines Orchesters oder eines Konzertes oder eines Auftrittes der jeweiligen Band hat, hier benannt als Blood Red Shoes, verbraucht. Sie verbraucht eine Fender American Telecaster, eine Fender Japanese, eine Springtime, eine Marshall DSL 50 JCM 2000 Head, eine Marshall 1960 TV Cabinet, eine Boss DD6, eine Boss TU2, eine Marshall Governor GV2 Plus, eine Electro Harmonix Big Muffy Pie und eine Electro Harmonic Deluxe Memory Man. Wahnsinn, oder?
Also sprich, die wird, die spielt sie und die wirft sie dann einfach direkt in die Tonne und kauft sich dann jedes Mal eine neue.
So sieht's aus. Das ist der Anstand der Frauen.
Naja.
Die hauen einfach nicht irgendwas zusammen und verschrotten das, weil sie auch nicht die Kraft dafür haben. Sondern, die schmeißt sie weg.
Kein Kommentar.
Nimmt die nächste Gitarre zur Hand und, wie gesagt, halt. Das Tolle wirklich an den beiden sind zwei Figuren, die machen Musik, Wahnsinn, haben eine persönliche Chemie zueinander gefunden. Hier benannt übrigens als Laura Mary Carter und Stephen Ansell. Sie aus London und er aus Sussex.
Das wissen wir alles über diese Band.
Das war die Information. Und die werden wir noch öfter hier irgendwie bei Funk Up Radio hören. Definitiv, weil das ist natürlich ein Favorite von mir.
Ich merke schon.
Mit eine Frau mit guten Riffs, wann sieht man das schon mal, oder? Nenn mir eine. Gut, mach weiter.
Ja, ich weiß nicht, wie die von Heart heißen. Das ist auch die einzige Frauen-Hardrock-Band, die mir einfällt. Eine kanadische Band auch noch.
Ja. Aber wir hatten zu Anfang der Sendung ja gehabt R.E.M. und wir hatten ja so das Gefühl,
ja,
wir haben uns noch nicht ganz erschöpft über R.E.M., weil meine persönliche Geschichte ist zum Beispiel eben, dass diese Band damals den Soundtrack mutmaßlich mitgestaltet hat von Der Mondmann mit Jim Carrey und zwar dieser berühmte Song Man on the Moon, der da gesungen wird.
Ja, da fällt mir gerade noch ein, ich habe auch noch ein schreckliches Geheimnis preiszugeben über R.E.M. Wie gesagt, das ist nun wirklich nicht meine Lieblingsband, aber ich muss zu meiner Schande gestehen.
Du magst sie doch.
Nein, nicht direkt, aber das erste Live-Konzert, wo ich jemals war, war R.E.M.
Du warst bei einem R.E.M.-Konzert?
Ja, Tatsache.
Und hast du nicht gesehen, dass Michael Stipes noch volle Haare hatte?
Sag mal, wie alt schätzt du mich eigentlich?
Ach, nur so, Erik, du weißt ja, ne?
Ich weiß nicht genau, wann das war, aber es ist schon ewig her, das ist 8 Jahre, müsste es jetzt her sein, es war im Velodrom, das weiß ich noch.
Wahnsinn.
Ja,
damals waren die Karten noch in D-Mark-Preise.
Ja, ich weiß nicht, das Geld würde ich heute nicht mehr ausgeben.
Aber für eine Band, die wir noch zum Schluss haben
würden. Oh, dafür würde ich auch kein Geld ausgeben, aber...
Doch, für den Song schon.
Naja.
Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen geschockt, als ich ja mitbekommen habe, dass du dieses großartige Projekt ins Leben gerufen hast, Search of the Riff. Und ich habe gedacht so, verdammt nochmal, da haben die nicht einmal bisher diesen Song gespielt, weil das ja nur der Inbegriff eines Riffs ist. Und vor allem der Gitarrist schlechthin, der Mann kann ja auch mit den Zähnen und allen möglichen Körperteilen seine Gitarre spielen.
Oh, so genau will ich das gar nicht wissen.
Mit Hut auf.
Naja, das kann er auch noch. Wahnsinn. Na gut, man denkt sich schon, von wem wir sprechen, natürlich von Slash, von den ganzen Roses.
Und, von den ganzen, nicht von den halben.
Ja, richtig. Genau. Und jetzt quälen wir euch mit November Rain. Für alle Freunde schlechter Frisuren und extremen Hairspray-Verbrauchs.
Ich glaube übrigens, das Ganze zählt auch unter Rhapsody.
Also November Rain.
Und wir verabschieden uns schon mal. Wünschen eine schöne Woche, eine schöne Zeit und haut rein, ne?
Haut auch von mir rein. Tschüss.
Ciao.
Even friends seem out to harm you.